und Dank sei unserem Gott, dass wir ihm trauen dürfen, in jeder Lebenslage und in jeder Situation. Und wir sagen es immer wieder, besonders in unseren Tagen, weil es ja eine ernste Zeit ist, eine böse Zeit, aber sein Volk darf ihm vertrauen in jeder Lage, weil sie wissen, dass die Gnade Gottes so wunderbar ist. Und im Psalm 36 von Vers 6, da steht es: O Herr, bis zum Himmel reicht deine Gnade oder Güte, deine Treue bis hin an die Wolken, deine Gerechtigkeit steht fest wie die Gottesberge, deine Gerichte gleichen dem weiten oder tiefen Weltmeer, Menschen und Tieren hilfst du, o Herr. Wie köstlich ist deine Gnade oder Güte, o Gott, dass Menschenkinder sich bergen im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonne. Denn bei dir ist der Brunnquell des Lebens und in deinem Lichte schauen wir Licht. Erhalte deine Gnade oder Güte denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den redlich Gesinnten. Lass den Fuß des Hochmuts mich nicht treten und die Hand der Frevler mich nicht betrüben. Einst werden die Übeltäter gefallen sein, niedergestürzt und können nicht wieder aufstehen. Und dann von Vers 37: Entrüste dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn schnell wie das Gras verwelken sie und verdorren wie grünender Rasen. Vertraue auf den Herrn und tue das Gute, bleib wohnen im Lande und übe Redlichkeit und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und traue auf ihn. Er wird's wohl machen oder heilsam lenken und deine Gerechtigkeit strahlen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, der Glück hat bei seinem Tun. Über den Mann, der Ränke übt. Steh ab von Zorn und entsage dem Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Böses tun. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, doch die da harren des Herrn, die werden das Land besitzen. Nur noch ein Weilchen, so wird der Frevler nicht mehr sein. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht mehr da. Die stillen Dulder aber werden das Land besitzen und sich freuen an der Fülle des Friedens. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Mir besonders wurde dieser Vers so groß im 36, Vers 6. O Herr, bis zum Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis hin an die Wolken. Das ist doch etwas Wunderbares. Und dieser Liederdichter hat gesungen: Jesu trau ich in der Zeit, trau ihn bis in Ewigkeit. Wenn die Trübsal bricht herein, trau ich Jesu ihm allein. Nur den Herrn dürfen wir trauen, weil wir wissen, dass seine Gnade bis an den Himmel reicht. Bei den Menschen würde es nicht so aussehen, aber wir wissen, bei dem Herrn ist es anders. Und darum schauen wir auf zu ihm, auch in dieser Morgenstunde, und erwarten von ihm, dass er uns segnet aus dem Reichtum seiner Gnade. Denn wir wissen, es ist köstlich, ihm zu vertrauen. und köstlich zu hören, die holdseligen Worte, die er jeden Tag aufs Neue für uns bereitet hat. Und dafür wollen wir ihm danken und preisen und die Ehre bringen, auch heute Morgen. Lasst uns jetzt dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch für diesen Ruhetag, für diesen Tag, wo wir uns besinnen dürfen, was du Großes an uns getan hast, und dass wir bekennen dürfen mit diesen Psalmisten, und dass wir ausrufen, deine Gnade reicht bis an den Himmel, Herr, und deine Treue so weit wie die Wolken sind. Herr, wenn das nicht wäre, könnten wir verzagen und könnten, Herr, dahin gehen und wissen, dass keine Hoffnung mehr da ist. Aber deine Gnade, sie ist weiter als Menschen denken, o Herr. Und darum beten wir dich an und rühmen deinen herrlichen Namen. Herr, wir sind so froh, dass wir auf dich schauen dürfen und uns nicht aufhalten brauchen und uns nicht zu entrüsten brauchen, Herr, an denen, die Böses tun, und uns nicht ereifern, Herr, an die Übeltäter, sondern, Herr, unsere Blicke gehen zu dir empor, zu dir, dem großen und wahrhaftigen Gott. Denn wir wissen, Herr, dein wunderbares Wort, es trägt uns und bringt uns hindurch. Halleluja deinem Namen. Herr, der Psalmist hat ausgerufen, vertraue auf den Herrn und tue das Gute. Bleibe wohnen im Lande und über Redlichkeit. Herr, wir möchten alle Zeit auf dich trauen und auf dich bauen, Herr. Herr, unsere Wege sind dir anbefohlen, auch in dieser Zeit und in diesen Stunden. Und so bitten wir dich inniglich, o Herr, sei gegenwärtig auch heute Morgen. Hilf uns allen, o Herr, die wir gekommen sind, um von dir neu belebt zu werden und von dir gestärkt zu werden. Herr, wir bitten dich auch, nimm alles aus uns heraus, Herr, was dich nicht meint, o Herr, aus meinem Herzen, aus unser aller Herzen, o Herr. Wir beten dich an und preisen deine Gnade in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich wünschte, jemand anders stünde hier, um das Wort mit uns zu teilen. Und dennoch sind wir dankbar für jeden Tag, besonders für jede Stunde, in der wir zusammen sein können, um Gottes Wort noch zu uns reden zu lassen. Es ist ja eine Zeit, in der Gott nicht mehr viel zu sagen hat, den meisten nicht mehr. Es reden alle anderen, nur Gott kommt nicht zu Wort. Aber es gibt noch Menschen, die vielleicht so gedemütigt worden sind, dass sie nur noch auf ihn hören können. Und wer noch nicht gedemütigt wurde, der wird's noch werden, damit Gott zu uns reden kann. Wir wissen, in den Tagen des Herrn gab es viele, die von Gott sprachen, die von dem Kommen des Messias redeten, aber weder Gott verstanden haben, noch den Messias erkannten und sind an allem, was der Herr tat, vorbeigegangen. Und genau so wird es jetzt sein. Es bleibt ein Volk übrig, das absolut unwürdig ist, dem Herrn zu folgen. Und die Angesehenen oder die gern angesehen sein möchten, denken bei sich selber, dieses gemeine Volk schart sich um ihn. Und wenn damals gesagt wurde, glaubt denn einer der Obersten an ihn? Ihr wisst ja, das war die Frage wohl in Johannes 9, als der Blindgeborene sehend geworden war. Ob die Obersten glauben oder nicht, das ist nicht die Frage. Glauben kann nur der, zu dem Gott gesprochen hat. Amen. Der Mensch, der nicht nur einen Prediger gehört, nicht nur einen Propheten gesehen oder seine Botschaft aufgenommen hat, sondern derjenige und diejenigen, die aus dem Munde dessen, der von Gott gerufen und beauftragt war, die Stimme des Herrn herausgehört haben, die nicht nur einen Menschen hörten, und unser teurer Bruder hat's ja schon manchmal in den Gebeten zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, es ist Matthäus 11, wo der Herr fragte, als ihr herausginget, um diesen Mann dort zu sehen und zu hören, was habt ihr euch unter ihm vorgestellt? Ein Schilfrohr, das von jedem Wind hin und her bewegt und geweht wird? Irgendjemand in weichen Gewändern, wie sie in Königspalästen getragen werden? Seid ihr gegangen, um einen Propheten zu hören? Und der Herr gibt selber die Antwort und sagt, wahrlich, mehr als ein Prophet. Was war's? Gott machte Heilsgeschichte, erfüllte sein Wort, ließ Weissagungen von alters her vor ihren Augen erfüllt werden, aber die ganze Sache war nicht nach ihrem Maß zugeschnitten. Sie hatten ihre eigene Schneiderei, ihre eigenen Modelle, die gelegt wurden, um dann sozusagen nach Maß alles anzupassen. Aber unser Maß ist nicht Gottes Maß. Und das, was wir vorhaben, braucht nicht das Vorhaben Gottes zu sein. Das Wichtige damals und heute besteht darin, sich in das Programm Gottes hineinfügen zu lassen. Sonst ist unser Gottesdienst vergeblich. Und das Wort aus Markus 7,7 ist mir doch seit einiger Zeit mehr als zu Herzen gegangen. Wenn unser Herr dort spricht, vergeblich verehren Sie mich. Dort steht der Gesetzgeber, der Herr vor Ihnen, dem Sie huldigen, dem Sie anbeten, dem Sie die Psalmen singen. Und er hat nur eine Überschrift, vergeblich. Sehr kurz, aber sehr zutreffend. Vergeblich der Gottesdienst, vergeblich das Singen, vergeblich das Opfern, vergeblich das Beten, alles vergeblich. Und das im Hause Gottes. Und das im Namen des Herrn. Und das an heiliger Stätte. Und das in der heiligen Stadt. Unter dem auserwählten Volk. Wenn man das bedenkt, dann könnte man den Kopf in beide Hände nehmen und seines Weges gehen. Aber Gott hat einen Überrest. Und ich sag's mal heute so, den er von der Straße reinholt, den niemand haben will, die einen kleinen Schubs bekommen, die Abgeschobenen. Und mit denen wird er sicherlich die Heilsgeschichte zu Ende führen. Lesen wir das nicht in Matthäus 22, in dem, was unser Herr sprach? Er sandte seine Knechte aus, um die Leute, die zum Hochzeitsmahl bestimmt waren, zu laden. Und jeder wusste etwas anderes zu sagen. Und das, was sie einzuwenden hatten, leuchtete ihnen sehr gut ein. Aber Gott durchschaut die Herzen. Wie muss es, ich wollte fast sagen, ihm zumute gewesen sein. Aber er war ja hier im Fleische. Er hat empfunden, wie wir empfinden. Er war ja Fleisch und Blut. Und die Geladenen sind nicht gekommen. Sie haben diejenigen, die die Einladung gaben, fortgeschickt und blieben mit ihrer faulen Ausrede zurück. Aber sie blieben draußen. Und der Herr, so steht's wörtlich, wurde zornig. Er wurde zornig, weil die Geladenen dieser Einladung nicht folgten. Und dann spricht er zu seinen Knechten. Geht auf die Straßen, an die Hecken und an die Zäune. Ladet ein, wen ihr findet, böse und gute. Und der Saal füllte sich mit Gästen. Der Saal in der Herrlichkeit wird voll sein. Aber alle, die unter Mose ausgezogen sind, blieben in der Wüste. Nur die neue Generation, die geboren wurde und dann unter Josua beschnitten wurde, und da entstand der Ort Gilgal, wo die ägyptische Schmach von ihnen genommen wurde und der Bund mit Gott bestätigt worden ist unter denen, die glaubten und sich hereinführen ließen. Was nützte dann noch die Berufung auf Mose so viele Jahre später, wenn sie alle draußen geblieben sind und nur noch eine Erinnerung daran übrig geblieben war? Und wir mögen die Geschichten alle lesen und meinen, die sind so weit weg und rechnen gar nicht damit, dass sie sich neu erfüllen, dass sie sich wiederholen. Aber darüber sei Gott, der ewige Richter. Wir haben, solange Gnadenzeit ist, für jeden die Hoffnung und den Glauben, dass Gott rufen, dass er retten, dass er helfen, ja, dass er sich aller erbarmen wird, die von ihm gerufen worden sind. In den Psalmen haben wir ja mitgehört, O Herr, bis zum Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis hin an die Wolken. Deine Gerechtigkeit steht fest wie die Gottesberge. Deine Gerichte gleichen dem weiten Weltmeer. Menschen und Tieren hilfst du, o Herr. Er hat alles geschaffen. In seiner Hand sind wir. Alles, was lebt, ist von ihm abhängig. Es könnte kein Tier, keine Pflanze, nichts könnte bestehen, wenn Gott nicht das Wort gesprochen und alles geregelt und geordnet hätte und die Gesetze für alles bestimmt. Aber dann kommt unser Teil. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder sich bergen im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Während wir im Hause Gottes uns an den reichen Gütern laben, tränkt Gott uns mit Wonne wie mit einem Strom. Wenn unsere Seele, wenn unser Inneres bei der Sache ist und Gott zu uns redet und sein Wort unsere Speise wird, ja zum verborgenen Manna, das er uns frisch darreicht, während wir essen, tränkt er uns schon mit Wonne wie mit einem Strom. Und wir spüren, dass er uns nahe ist. Und wenn es keiner
mit uns gut meinen sollte. Er meint es gut mit uns allen. Und dann heißt es hier im nächsten Vers, denn bei dir ist der Brunnenquell des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Gott muss Erleuchtung schenken, damit wir das Licht seines Wortes sehen, das dann unseres Fußes Leuchte werden kann. Nicht das Gespräch darüber, sondern die tatsächliche Sache selber kann uns weiterhelfen. Es gibt genügend, die meinen, Licht zu haben und trotzdem in der Finsternis wandeln. Denn so schreibt es Johannes in seinem Brief. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben, das ist eine Sache, behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Dann aber das, was dazugehört, auslassen, dann betrügen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und erst dann erfüllt sich der letzte Teil des Verses. Und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Nicht da, wo Gemeinschaft unterbrochen wird, sondern da, wo Gemeinschaft erhalten bleibt, da offenbart sich Gott. Da kann er vergeben, da ist Versöhnung und da ist Heil. Es heißt hier, erhalte deine Gnade denen, die dich kennen. Halleluja, preis sei Gott. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen. In Matthäus 7 spricht der Herr zu einer Gruppe, weichet von mir, ich kenne euch nicht. Und wenn man das so miteinander verbindet, dann rundet sich das Bild ab und wird ganz klar. Es gibt Menschen, die haben vom Herrn gehört, die sind ihm aber persönlich nicht begegnet. Sie haben ihn nicht kennengelernt. Es gibt genügend Leute, die haben von dir gehört, vielleicht andere von mir. Aber erst nachdem man eine persönliche Begegnung mit dem, von dem man gehört hat, hatte, kennt man ihn. Man kann sagen, wie er aussieht. Man kann sagen, so und so war seine Stimme, das und das hat er gesagt. Man muss einem Menschen begegnet sein, wenn man sagen möchte, ich kenne ihn. Und dasselbe trifft auf uns und den Herrn zu. Vom Hören sagen, kennt man noch keinen. Man muss ihm begegnet sein. Man muss seine Stimme gehört haben. Man muss sein Wort aufgenommen haben. Hier steht, erhalte deine Gnade denen, die dich kennen. Allbekannt ist Gott in Juda und das Wort des Herrn in Israel. Denn was war es? Es wird mir groß. Erst hatte Gott die Propheten und dann hat er ganz Israel. Und dann hat er das zusammengefasst, was er zu sagen hatte. Und sein Wort wurde in die Bundeslade getan. Und sein Volk versammelte sich um die Bundeslade. Und wisst ihr, was geschah, als Israel dann den Jordan überquerte, sprach Josua zu dem Volk, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen. Die Bundeslade hatte ja keine Beine, um gehen zu können. Aber es waren Priester Gottes da, die das Wort glaubten, das in der Bundeslade war. Und Gott hatte geredet. Und da mag jemand sagen, tja, das Wort war ja auch geschrieben und im Grunde genommen ein Buchstabe geworden. Ja, Das mag einerseits recht sein, aber vergessen wir es nicht. Das Wort Gottes kann tausendmal geschrieben worden sein. Es wird dadurch kein toter Buchstabe für den, der durch den Geist Gottes lebendig gemacht worden ist. Amen. Sondern Gottes Wort bleibt ein lebendiges Wort für jeden, der es erfasst, gehört und im Glauben aufgenommen hat. Als dann der Jordan die Bundeslade sah und das Wort, das darin war, wich er zurück. Was blieb ihm weiter übrig? Nicht vor den Priestern und nicht vor dem Holzkasten, sondern vor dem Wort des allmächtigen Gottes, das darin war. Und ich las gestern noch in der Predigt Bruder Brennims, das Wort ist der Originalsame. Und da steht ein herrlicher Satz. Der Teufel wird keine Angst vor euch haben, aber vor dem Worte Gottes, das in euch ist, wird er sich fürchten. Das ist doch der Punkt, auf den es ankommt. Wir können doch nicht einfach sagen, Satan, jetzt werden wir dir begegnen. Er lacht uns doch aus. Aber wenn wir im Namen des Herrn mit dem Wort unseres Gottes kommen, dann hat er sich zum Schemel der Füße des Herrn zu beugen. Ohne dass wir uns dabei anstrengen müssten, ist es ja das Wort des Herrn. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen. Und ich bin davon überzeugt, dass alle, die den Herrn kennen, denen hat er Gnade erwiesen nach dem Wort, das er zu Mose gesprochen hat. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Um deine Gerechtigkeit den redlich Gesinnten. Gott wird nichts unterlassen, was zu unserem Segen dienen könnte. Es wird nichts fehlen von allem, was er sich vorgenommen hat. Wir sprachen gestern über das Wohlgefallen des Herrn, über seine Wege mit uns, über die Auserwählung, Herausrufung, über die Verheißungen, die Gott seinem Volke von Anfang an gegeben hat. Und wir haben ja die Sache mit Abraham schon oft genug betrachtet. Der Herr hat ihn mitten aus einem Volke, das auf der anderen Seite des Euphratstromes anderen Göttern diente, herausgenommen. Und hat seinen Vater überhaupt nicht angesprochen. Hat sich um seinen Bruder Nahor überhaupt nicht gekümmert. Und ich sagte heute im Gebet zum Herrn, mein Gott, sei mir nicht böse. Aber es gibt Menschen, denen hast du dein Angesicht zugewandt, hast mit ihnen geredet, hast dich ihnen geoffenbart. Und es gibt andere, denen hast du keinen Blick zugeordnet oder keines Blickes gewürdigt. Ihr würdet sagen, ist das die Art Gottes? Wisst ihr, derselbe Gott, der im fünften Gebot sagte, du sollst nicht töten. Derselbe Gott sprach, als Josua in das verheißene Land hinüberziehen sollte, dass sie alles, was da ist, Männer und Frauen, Kinder und wer sie sein mögen, alle ausrotten sollten. Derselbe Gott. Es genügt nicht, dass man nur den Buchstaben hat und vielleicht darauf rumreitet. Man muss durch den Geist Gottes erkennen, was Gott vorhat und in welch einer Weise er sein Vorhaben tatsächlich zur Ausführung bringt. Und wenn ihr im ganzen Alten Testament liest, und das von Anfang an, wisst ihr, Gott hat ja selbst im Gesetz Verordnungen gegeben. Und er sagte, wenn einer dem anderen das Auge ausschlägt, dann ist das Recht da, diesem Betreffenden auch das Auge herauszuschlagen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ging immer Gleiches mit Gleichem. Aber eines fehlt in der gesamten Gesetzgebung. Und das erinnert mich an die Geschichte Bruder Brenhims mit dem Neffen des Mannes, der damals der Hauptkritiker war, als die Aufnahme mit der Feuersäule in Houston, Texas gemacht worden war. Dieser Mann, Mr. Ayers, der hat kritisiert, der hat von allem anderen gesprochen, nur nicht von Gott. Und eines Tages hatte sein Enkel einen Mord begangen und er saß in der Reihe und sollte nach amerikanischem Recht durch den Strang gehängt werden. Und dieser Mann, der den Mann Gottes in den Zeitungsartikeln so fertig gemacht, als Scharlatan hingestellt und alles Unmögliche über ihn gesagt hatte, der geht plötzlich ans Telefon und sagt, Reverend Brenhim, so und so ist die Geschichte, das und das ist der Fall. Er ist zum Mörder geworden und hat nur noch einige Tage und wird da nicht mehr sein. Hast du die Möglichkeit, etwas zu tun? Und er sagte gleich, ich weiß, dass du dich an das erinnerst, was ich dir angetan habe. Und da sagt Bruder Brenhim, nein, daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber ein Wort Gottes kommt mir und das werde ich im Gericht vortragen. Drüben ist das ja so, ein Geistlicher ist überall zugelassen, er hat ein Veto, er hat noch ein Wort, das Gewicht hat. Und dieser Mann aus Kentucky, der geht dort mit seiner Bibel in das Gericht. Und die Verhandlung beginnt. Und er steht auf der Liste derer, die sich zu Wort gemeldet haben. Und er nimmt diese Bibel und hat folgenden Gedanken zum Ausdruck gebracht. Verehrte, wer immer ihr hier seid, Gott hat in seinem Worte jeden Fall behandelt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er hat Gerechtigkeit walten lassen wollen. Aber er sagt, es gibt keine Stelle, wo er gesagt hat, Tod um Tod. Er sagte, als Kain seinen Bruder Abel erschlug, hat Gott ihn nicht erschlagen lassen, sondern ihm sogar ein Zeichen anbringen lassen, damit er nicht erschlagen wird. Und das ganze Gericht schaut und hört, was sich da tut. Ein kleiner Mann aus den Bergen Kentuckys, ein Mann Gottes, spricht vor Gericht. Und vielleicht hat er selber über diesen Gedanken niemals nachgedacht. Aber plötzlich in der Notsituation spricht der Geist Gottes zu ihm, während sein Feind, der ihm viel Schaden zuzufügen gedachte, ist an der Leitung. Und der Herr wendet das Geschick. Wie wunderbar! Vergebung ist von Umständen nicht abhängig und die Gnade Gottes auch nicht. Was Gott getan hat, steht über dir und über mir, über deinen und meinen Umständen, über den Umständen aller. Wenn Gott das Heil von Umständen abhängig machen würde, dann sollte kein Mensch selig werden können. Und so vertrauen wir dem Herrn, unserem Gott. Alle Dinge, die geschehen, sie müssen sein, auf das die Schrift erfüllt werde. Auch wenn wir es nicht immer sehen. Aber das Gute, das herauskommt, wird einen Segen mit sich bringen für alle, die die göttliche Lektion verstanden haben. Und wir haben es hier auch schon gesagt, als die Zeit erfüllt war und der Herr in die Hände der Sünder geliefert wurde, da war es ja Petrus, der besorgt war. Und er sagte, Herr, das widerfahre dir ja nicht. Es war ein bitterer Kelch, den er zu trinken hatte. Und es war nicht nur ein Schluck, sondern er hat ihn bis zur Neige getrunken. Der bitterste Kelch, den je ein Mensch auf Erden zu trinken hatte. Aber obwohl er sagte, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Stellt euch vor, der Kelch wäre an ihm vorübergegangen. Dann wäre Gott an dir und an mir auch vorübergegangen. Es war ein Teil des Leidens, das zum Sterben gehörte. Und danach die Auferstehung und die Himmelfahrt, damit der Heilsratschluss unseres Gottes in ganzem Umfang nicht nur angekündigt, sondern auch zur Ausführung gebracht worden ist. Gott hat doch in allem seinen Plan, auch in dieser Zeit. Und ich werde den Gedanken ausführen. Gott hat ja im Garten Eden einen sonderbaren Baum erstehen lassen. Das war der Baum von Gut und Böse. Und die Menschen haben davon gegessen. Und was war's? Der Tod zog ein und eine Mischung tat sich breit. Und wir alle, ob wir es zugeben wollen oder nicht, wir sind eine ganz schöne Mischung. Und ihr mögt mich eben anschauen. Und das könnt ihr gerne tun. Wir alle kommen aus Gemeinden heraus, in denen eine gemischte Verkündigung war. Und es ist kein einziger unter uns, der nicht ein Mischling wäre, geistlich gesprochen. Und erst jetzt, nachdem der wahrhaftige Same Gottes, das wahrhaftige Wort, ganz und gar geoffenbart wurde, haben wir von Gott die Möglichkeit bekommen, durch den lebendigen Samen des Wortes Gottes, der unvermischt gepflanzt werden muss, zu einer göttlichen Schöpfung und Kreatur zu werden. Schauen wir nicht nur auf uns oder andere, auf das gesamte Geschehen. Was war? Vermischt war die Verkündigung. Vermischt war der Gebrauch der Gaben. Vermischt war alles. Wo war Reinheit? Wo war Klarheit? Wo waren die Dinge, wie Gott sie haben wollte und haben möchte? Wir werden schon feststellen, dass Gott eine Sache zulässt. Und vielleicht mag der Feind für einen Augenblick triumphieren und meinen, er habe großen Schaden angerichtet. Eins darf heute schon gesagt werden. Den Schaden, den der Teufel anrichtet, der muss angerichtet werden, damit Gottes Heil nach dem Schaden hervorkomme zu seiner Ehre und Verherrlichung. Das mögen wir nicht alles so begreifen, aber diejenigen, die schon einiges an Erfahrung haben, sie wissen, wie viel Not doch in all den Jahren war, auch wenn man versuchte, zuzudecken. Alles brachte Not. Der eine hatte Träume und sie brachten Not. Ganz gleich, was jemand servierte, es war eine Mischung. Man konnte die Dinge niemals so richtig backen. Manchmal waren sie alglatt. Aber dieser Mischung hat nun Gott ein Ende gesetzt. Durch die Offenbarung seines klaren und heiligen Wortes. Und wenn der Geist Gottes in mir eifert, in dem Moment, wo Menschen unbiblische Lehren vortragen, dann ist das nicht ein Bruder, der jemandem etwas möchte, sondern die göttliche Verantwortung seinem Worte gegenüber. Und wie Paulus zu den Galatern sagte, nicht eine Stunde habe ich mich in Untertänigkeit gefügt, damit das Evangelium in seiner Bedeutung bestehen bleibe. Aber das, was mit der Verkündigung ist, muss auch auf den gesamten Bereich übertragen werden. Und wir kommen nicht daran vorbei. Es muss alles der Prüfung des Wortes standhalten. Und wenn es hier der Prüfung des Wortes nicht standhalten kann, wie wird es dann vor Gott bestehen können? Und wir haben sicherlich auch begriffen, dass es schon zu spät ist, um uns noch mit eigenen Sachen zu befassen, sondern uns Gott ganz und gar zu überlassen. Und dass eine solche Gottesfurcht in die Gemeinde des Herrn zurückkehrt, dass niemand wagen würde, etwas zu sagen oder zu tun, es sei denn, er könnte damit in der Gegenwart Gottes bestehen. Immer, wenn wir etwas tun, etwas sagen, eine Reaktion in unserem Leben, ganz gleich, was es sein mag. Die erste Frage sollte sein, Herr, wie würde ich handeln, wenn du jetzt hier stündest? Was würde ich tun? Was wäre meine Reaktion? Und ich kann mich gut an die Zeiten erinnern, wo die Gläubigen über jeden Gedanken, über den kleinsten Satz, mit dem sie vor Gott nicht bestehen konnten, da haben sie ihre Knie gebeugt und es dem Herrn gesagt, Herr, vergib und sei gnädig. Was ist heute? Heute ist die Liebe Gottes in vielen erkaltet. Ein Zeichen der Endzeit. Und ich werde es nie vergessen, als dieser alte jüdische Mann in Zoar, als ich gerade auf dem Wege war, nach Sodom hinunterzugehen, da sah er mich mit der Bibel in der Hand, überquert die Straße und kommt auf mich zu. Wir hatten ein Gespräch, lagen uns gleich in den Armen, die Tränen kamen ihm herunter. Und er hat tatsächlich dort auf der Straße, hat er das Wort aus dem Propheten Micha zitiert. Er sprach Jiddisch. Und als er dieses Wort aus dem Propheten Micha zitierte, da war ich natürlich sehr betroffen in dem Moment und dachte, gut, ich werde nichts dazu sagen. Aber er war es und sagte, jetzt ist die Zeit, in der sich die Worte der Propheten erfüllen. Auch das, was in Micha 7 steht. Und dann kamen auch mir die Tränen und wir drückten einander und wünschten uns Gottes Segen. Wisst ihr, dass die gesamten gültigen Dinge während der ganzen Zeit am Ende der Tage keine Gültigkeit mehr haben? Dass das prophetische Wort erfüllt werden muss? Was gehandhabt werden konnte in all den Tagen und Zeiten? Und er hat zum Beispiel auch hier diesen Satz gesagt, besonders Vers 5 und 6. Und dann in dem einen Vers steht, denn der Sohn missachtet den Vater. Und ich dachte so bei mir selber, ich kann mich nicht erinnern, meinem Vater in meinem ganzen Leben ein schlechtes Wort gesagt zu haben. Für mich war er die Respektperson im Hause, im ganzen Ort, in der ganzen Umgebung. Es gab keinen zweiten wie ihn für mich. Ob mir die Dinge passten, die er tat, und die er von mir forderte, all die Arbeiten, die gemacht werden mussten, das spielt keine Rolle. Aber in meinem Herzen hatte ich einen solchen Respekt vor ihm. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn es dann einem selber im Leben irgendwann ganz anders geht, warum das so zu sein hat. Und dann sagt dieser alte Mann, dieser über 70 Jahre weißhaarige Mann unter Tränen, er sagte, die Zeit ist jetzt und die Propheten erfüllen sich auch das, was in Micha 7 steht. Nachher habe ich es gelesen und eine Zeile lautet, der Sohn missachtet den Vater. Bis dahin galt Ehre, Vater und Mutter. auf dass es dir wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Jetzt aber in diesem prophetischen Zeitalter müssen wir damit rechnen, dass das, was Gott gesagt hat, Erfüllung findet, ob es uns passt oder nicht. Und was soll ich euch sagen? Dann wird man stille und sagt, Herr, du hast das Wort ausgesprochen, du hast die Übersicht, du weißt genau, was kommen sollte und hast es im Voraus gesagt. Ich kann's nicht ändern. Gerecht und heilig ist dein Wille. Man muss sich innerlich in den Willen Gottes fügen können und keine innere Auflehnung gestatten, denn ich wiederhole, wir sind in einem prophetischen Zeitalter. Und all die Maßstäbe, die sonst angelegt werden konnten, die können plötzlich nicht mehr angelegt werden, weil sich biblische Prophetie erfüllt. Hier in Josua 24, das ist ja das Wort, das wir schon betrachtet haben, steht, Josua sagte zu dem ganzen Volke, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter haben vor Alters jenseits des Euphratstromes gewohnt, nämlich Tara, der Vater Abrahams und Nahor, und haben andere Götter verehrt. Da holte ich euren Vater Abraham aus dem Lande jenseits des Euphratstromes und ließ ihn im ganzen Lande Kanaan umherwandern und gab ihm zahlreiche Nachkommenschaft, nachdem ich ihm Isaak geschenkt hatte. Wer hat ihn herausgeholt? Wer hat ihn gerufen? Wer hat sich ihm geoffenbart? Er ging nicht, weil andere gingen oder nicht gingen. Er folgte dem göttlichen Ruf. Und wir glauben nicht, weil andere glauben. Wir gehen nicht, weil andere gehen. Wir glauben und gehen und folgen dem Herrn, weil er uns gerufen, weil er uns herausgeführt hat. Anderen Götter haben sie gedient und nun sollte er und durfte er dem einen Gott Verehrung darbringen. Weiter, dem Isaak aber ließ ich Jakob und Esau geboren werden und gab dem Esau das Gebirge Seir zum Besitz, welch während Jakob und seine Söhne nach Ägypten hinabzogen. Eigenartig, dem Esau, mit dem Gott nichts vorhatte, dem gab er das Gebirge Seir. Er konnte sich ansiedeln, ja, er konnte sesshaft werden, Städte gründen, alles urbar machen, aufbauen, er konnte sich ausbreiten. Jakob, mit dem er etwas vorhatte, den ließ er nach Ägypten hinunterziehen. Und wenn man dann die ganze Geschichte liest, könnte man fast fragen, Herr, warum musstest du die schwersten Wege für dein Volk wählen? Wäre es nicht angemessen gewesen, leichte Wege mit ihnen zu gehen und sie von allen Seiten zu beschützen und ihnen alle Wege zu ebnen? Sie gingen schwere Wege, weil Gott mit ihnen etwas vorhatte. Im Hebräerbrief lesen wir von Jesus Christus, unserem Herrn. Am Leiden hat er seinen Gehorsam gelernt und er war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Ja, durch Leiden ist er vollendet worden. Wir alle möchten uns einen Weg wählen, der frei ist von aller Not, von allen Prüfungen, so den Hochweg der Erlösten möchten wir gehen, ohne Trübsal zu schauen. Was spricht unser Herr? Wo wäre ein Prophet, den ihr nicht verfolgt, ein Gottgesandter, den ihr nicht getötet habt? Auf euch ist gekommen all das Blut der Knechte Gottes und der Männer Gottes, angefangen von dem Blute Abel bis zu dem des Zacharias, der im Tempel vor dem Brandopferaltar ermordet worden ist. Und wie ja Bruder Brenim in der einen Predigt von dem deutschen Journalisten erwähnt, dass er ein aggressives Buch verfasst und den Gott des Himmels lächerlich gemacht hat und gesagt, er konnte die Hände in den Schoß legen, als ein solch großer, allmächtiger Gott und schön zuschauen, wie die Propheten ermordet wurden, wie die Christen getötet, ja, den Löwen vorgeworfen und alles Mögliche und hat den Gott des Himmels lächerlich machen wollen. Doch eines wissen wir, der menschliche Verstand kann unmöglich Gott in seinem Ton begreifen. Vielleicht du und ich auch nicht. Aber Gott hat uns ja nicht gesagt, dass wir seine Wege begreifen sollen, sondern dass wir sie gehen sollen. Und wenn wir Ja gesagt haben zu Gott, dann ist für uns alles, was er getan hat, in Ordnung. Und wir werden niemals in die Kritik der Kritiker einstimmen, sondern immer auf der Seite Gottes stehen. Bis ans Ende werden wir auf der Seite Gottes stehen. Hier in Josua 23, ehe er die Weissagung über das Volk gab, steht doch der herrliche Vers. Es ist Vers 14. Seht, ich gehe jetzt den Weg alles Irdischen, so bedenkt, denn mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, dass von all den Segensverheißungen, die der Herr, euer Gott, in Bezug auf euch gegeben hat, keine einzige unerfüllt geblieben ist. Nein, alle sind bei euch eingetroffen. Keine einzige von ihnen ist unerfüllt geblieben. Das ist nicht nur gesagt und geschrieben worden für jene Zeit, sondern für alle Zeiten und besonders für die Tage, in denen wir leben. Keine der göttlichen Verheißungen, keine der biblischen Weissagungen wird unerfüllt geblieben sein. Alle werden zur rechten Zeit ihre Erfüllung finden. Und wir glauben, dass Gott ja eine Wiedererstattung verheißen hat. Und sie muss geschehen, nachdem die Herausrufung geschehen ist. Das eine muss abgeschlossen sein, ehe das andere geschehen kann. Gott hat einen geheimnisvollen Plan und niemand ist sein Ratgeber gewesen und keiner braucht einen Fahrplan aufzustellen. Gott hat diesen Plan bereits gemacht und führt ihn aus zur Ehre seines Namens. Er wird Sorge dafür tragen, dass unser Herz von aller Überlieferung und von aller Vermischung gereinigt und dann geheiligt wird durch das Wort der Wahrheit und den Geist Gottes, der es geoffenbart hat, um dann eine reine Ernte zu haben. Ich möchte dem, was geschrieben werden soll oder bereits wurde, nicht vorausgreifen. Aber lasst mich betonen, wenn Bruder Brenhim in der Predigt sagt, der Spätregen ist noch nicht gefallen, dann glauben wir das. Und dass keiner von uns den Regen machen kann, das glauben wir auch. Gott schafft Gewitterwolken, so sagt es der Prophet Zacharia, und lässt Regengüsse auf Erden kommen. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass vom Regen der Donner allein kommt noch kein Wolkenbruch. Es hat keinen Wert, über all diese Dinge zu philosophieren, sondern man muss sich der göttlichen Realität anpassen können und man muss warten können. Aber worum es geht, ist Folgendes. Der Spätregen wird fallen. Das ist eine bei Gott ausgemachte Sache. Aber der Spätregen wird die Saat, die gesät wurde, hervorbringen. Ist eine Mischung in deinem Herzen, dann wird auch zu dem Zeitpunkt eine Mischung hervorkommen. Ist Unkraut, wird Unkraut hervorkommen. Ist Weizen, wird Weizen hervorkommen. Was in unserem Herzen zu dem Zeitpunkt als Saat gefunden werden wird, das wird durch den Spätregen hervorgebracht werden. Und jetzt sage ich hier und heute, ich eifere mit göttlichem Eifer um die Braut des Lammes, die aus dem reinen Wortsamen geboren werden muss durch den Heiligen Geist. Und dazu ist notwendig, dass alle Vermischung, alle Überlieferung, alle Meinungen, alles, was da sein mag, herausgetan wird, und zwar mit aller Macht. Und dass dann ein neues gepflügt werden kann. Und wie der Prophet ebenfalls sagt, nicht mehr in die Dornen und in das Gestrüpp gesät wird, sondern auf einen zubereiteten Boden. Oh, dass man all diese Gedanken doch zusammenfassen könnte. Und wenn es uns hier vorne nicht ganz möglich ist, dann aber mit Sicherheit bei jedem Einzelnen durch den Heiligen Geist. Wie wird in den Predigten ausgeführt, dass der Herr der Originalsame des Wortes war und dann als Wort Fleisch wurde und hier auf Erden unter uns lebte und dass wir in ihm waren und jetzt, dass wir ihm zugeführt werden sollen und dass es jedes Mal dasselbe Wort und der gleiche Geist ist, der alles in allen wirkt. Irdisch kommen wir alle nach Adam. Geistlich müssen wir alle nach Christus kommen. Und Christus war die Zusammenfassung aller von den Propheten ausgesprochenen Weissagungen des Wortes Gottes. Was wird die Brautgemeinde am Ende sein? Eine in Gruppen zerstrittene, über gewisse Punkte streitende, untereinander mit Hass erfüllte Gemeinde oder eine durch das Wort und den Geist geborene und lebendig gemachte Gemeinde des lebendigen Gottes, durch die das Wort der Schrift in dieser Zeit Erfüllung und Bestätigung findet. Das war eigentlich Sinn und Zweck der Endzeitbotschaft. Aber wie es damals die Schriftgelehrten taten, sie haben über gewisse Punkte gestritten und ihre Meinungen geäußert. Das geoffenbarte Wort Gottes für diese Zeit ist nicht feilgegeben für den religiösen Markt, damit jeder damit tue, was ihm beliebt. Das geoffenbarte Wort Gottes ist für die Söhne und Töchter Gottes bestimmt worden, damit sie es als Samen in ihrem Herzen aufnehmen, damit Gott diesen Samen lebendig machen kann und hervorbringen. Alles andere ist Ablenkung von dem wirklichen Sinn, den Gott sich gesteckt hat, oder das Ziel, das er vor Augen hatte. Und glaubt es mir, es wird dahin kommen. Und das glaube ich, obwohl ich meine Augen vor dem jetzigen Zustand keineswegs schließe und meine Ohren keineswegs so taub mache, als wollte ich nicht hören. Nein, ich höre und sehe, was vor sich geht. Aber glauben tue ich das, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und wenn wir alle dasselbe tun, dann geht das in ein Ohr rein, aus dem anderen auch wieder raus. Was Menschen sagen und tun, aber was Gott gesagt hat, das fällt in unser Herz hinein. Und wir bewahren und bewegen sein Wort, wie es Maria getan hat. Sie nahm ja das Wort der Verheißung auf, und genauso müssen wir das Wort der göttlichen Verheißung aufnehmen, damit es göttliche Realität in unserem Leben wird. Gott hat Abraham gerufen, er hat ihn erwählt, ihm Verheißungen gegeben. Es ging weiter über Isaak und Jakob, und ganz Israel ist in den Augen Gottes bis zum heutigen Tage das auserwählte Volk. Nur weil Gott einen einzigen Mann auserwählt hat. Und haben wir gestern nicht im Propheten Jesaja 42, Vers 1 gelesen von Christus, dass er der Auserwählte ist? Haben wir nicht in Epheser 1, Vers 5 nachlesen können, dass wir in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind? Gottes Wohlgefallen ruhte auf Christus. Wenn wir in ihm sind und er in uns, dann ruht Gottes Wohlgefallen auf dir und auf mir. Und ich sage heute Folgendes. Als jemand zu Jesus kam und sprach, guter Meister, wie hat der Herr ihn abgewiesen? Niemand ist gut als Gott allein. Er musste abziehen. Er wusste vielleicht, wer der Herr war. Und er kam mit der Anrede, guter Meister. Und der Herr fertigt ihn ab und sagt, niemand ist gut als Gott allein. Wir legen manchmal Maßstäbe an. Und dann gibt's Leute, die könnte man nicht nur mit gut ansprechen, die könnte man mit sehr gut ansprechen. Und sie würden keine Widerrede haben. Ihr Lieben, so geht es bei unserem Gott nicht. Wer zu ihm kommen will, der komme gebeugten Herzens und demütigen Geistes, sich dessen bewusst, dass wir unwürdig sind, überhaupt mit ihm zu reden, geschweige, dass er sich mit uns befassen würde und sich unser erbarmen. Aber Gott hat es nun einmal so getan, und dafür sind wir dankbar. Die anderen, der Tara und der Nahor, sie blieben sitzen. Sie hatte Gott, der Herr, nicht angesprochen. Für sie war keine Verheißung, kein Programm Gottes. Ihr Lieben, wir merken, was Auserwählung in sich birgt. Auserwählung bedeutet nicht, zu einem frommen Verein zu gehören. Auserwählung bedeutet, von Gott herausgerufen, mit einer göttlichen Verheißung auf den Weg geschickt, das Ziel vor Augen. Und wie Abraham glaubte, da wo nichts zu glauben war und hoffte, wo nichts zu hoffen war, da glauben und hoffen auch wir durch die Gnade unseres Gottes, weil wir Abrahams Same sind. Und genau wie er von Gott auserwählt wurde. Auch das kann ich ohne Anstrengung von ganzem Herzen und von ganzer Seele glauben. Gott hat so viel Gutes an mir getan. Wenn ich darüber nachdenke, und ab und zu passiert es schon mal, wie jetzt in Norwegen, wo die Sonne ja zu Mitternacht untergeht, dass die Leute nach einer Versammlung nicht gleich schlafen wollen. Und dann haben sie mich gerufen und sagten, Bruder Frank, erzähle uns, was Gott in deinem Leben getan hat. Und was ich euch sage, was da zusammenkommt, das gäbe tatsächlich ein kleines Buch. Und man ist selber überrascht, wenn man einmal so 30 Jahre Revue passieren lässt, was da alles aufgezeichnet werden kann. Erlebnisse mit Gott, Führungen Gottes, Bewahrungen Gottes, öffnet Türen, was hat Gott nicht alles getan? Und Tatsache, ich habe bis über die Mitternacht hinaus gesessen und erzählt, und keiner wollte gehen. Es gibt eine Bibelstelle, kommt, ich will erzählen, was Gott, Großes oder Gutes, an mir getan hat. Wenn Menschen darüber nachdenken und sagen, Herr, lass mich doch einmal sehen, was du alles getan hast. Oh, ich sage euch, da kommt was zusammen. Und nicht nur Geschichten, sondern wahre Erlebnisse mit Gott. Dinge, die bestehen werden vor dem Gericht des Herrn. Etwas Wunderbares. Was hat Gott in deinem Leben getan? Was hat er in all unserem Leben getan? Ein Liederdichter singt, zähl das Gute, das dir Gott getan. Das begegnet dir auf deiner Bahn. Zähl es. Und du wirst sehen, wenn du anfängst, anderen davon zu sagen oder es gar aufzuschreiben, und dann sagten sogar die Geschwister, warum schreibst du das nicht einmal alles auf? Es wäre eine Glaubensstärkung für viele. Da habe ich nur sagen können, Geschwister, ich warte, dass Gott noch mehr tut. Vielleicht braucht dann nicht mehr geschrieben zu werden, denn das mag noch größer und herrlicher sein, was Gott jetzt tun wird im Vergleich zu dem, was er schon getan hat. Wenn wir singen, Herr, du hast Großes an uns hier getan, dann stimmt das. Dann sind das nicht nur Worte. Dann steht Gott dahinter mit all dem, was er getan hat. Und allein die Bewahrungen und die Führungen Gottes, abgesehen von all den Offenbarungen des Wortes und des Geistes oder der hörbaren Stimme des Herrn, was immer es sein mag, Großes und Herrliches hat Gott getan. Es sind wir fröhlich. Stell dich mal vor, es gibt ja Leute, die reiben sich die Hände, wenn es einem anderen schlecht geht, wenn jemand vom Schicksal getroffen wird, dann hat Gott ihn ja geschlagen. Wenn man selber geschlagen wird, hat Gott nicht geschlagen. Aber wenn andere geschlagen werden, dann ist das Gericht Gottes über dem anderen. Man hatte immer so ein doppeltes Maß. Ein Zollstock in der linken, anderen in der rechten, nicht? Und dann wird gemessen. Einmal so und einmal so. Von vorn nach hinten, einmal von hinten nach vorn. Das alles können wir uns sparen. Und wir haben auch festgestellt, wie es unter den Menschen zugeht. Das, was uns selber betrifft und die, die uns nahestehen, über die sagen wir alle kein einziges Wort. Und diejenigen, die uns nicht nahestehen, über die, sehen wir her, wie mein gottseliger Vater sagte, vom Nacken bis an die Hacken. Und was ist daraus geworden? Viel Unheil. Gott möchte Menschen aus uns machen, die von dem reden, was er getan hat. Alles andere ist leeres Geschwätz und dient nicht zur Auferbauung, sondern zur Zerstörung der Zuhörer. Das sagt schon die Heilige Schrift. Teures Herz, was hat Gott an dir getan? Was kannst du berichten? Wovon kannst du erzählen? Ich meine keine Geschichten, sondern Erlebnisse mit Gott. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einen Wandel mit Gott hineingebracht werden. In eine Gemeinschaft mit Gott. Und wenn ich das heute hier so sage, dann nicht aus Leichtfertigkeit, aber ich habe die direkte Verbindung und Gemeinschaft mit Gott in einer ununterbrochenen Weise während vielen Jahren gehabt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass seit dem bestimmten Tag oder dem Ereignis, dass ich große Mühe habe, alles ein wenig in den Griff zu bekommen. Und manchmal betrübe ich sicherlich Gott, wenn ich sage, Herr, du hast dich zurückgezogen. Und dennoch weiß ich im tiefsten Inneren, dass Gott, auch wenn er sich einen Moment zurückzöge, und wir spürten seine Gegenwart nicht so nahe und nicht so ununterbrochen, dennoch steht er zu seinem Wort. Ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Und es gibt auch ein Wort, auch wenn ich mein Angesicht eine kleine Weile vor dir verborgen habe, so werde ich mich mit ewiger Liebe und ewigem Erbarmen dir wieder zuwenden. Gott weiß doch, wozu alles dienen muss und dienen wird zur Ehre und zum Preise seines Namens. Der einzige Unterschied vielleicht zwischen einigen und einigen anderen wird der sein, manche sind ehrlich und aufrichtig und andere sind's nicht und machen sich etwas vor. Und das Letzte, das mir passieren könnte, nein, Gott bewahre, auch nicht als Letztes. Ich möchte nicht, dass es mir passiert, mir selber etwas vorzumachen. Spüre ich, dass ich jauchzen möchte, dann jauchze ich. Verspüre ich eine Not in meinem Herzen, dann lasse ich diesem Drang den Vorzug. So, wie es gerade kommt. Aber eins sage ich den Leuten immer wieder, es fragte mich ein geliebter Bruder, sagte, Bruder, ich weiß nicht viel, aber kann mir einiges vorstellen, wodurch du gehen musst. Wie hast du's bis jetzt durchhalten können? Und ich sagte, weißt du, Bruder, es ist einer, der mich hält. Aber das Geheimnis besteht darin, ich kann schwimmen. Und gehe mit den Wellen rauf und runter. Aber ich gehe nicht unter. Und das ist die Sache. Manchmal ist man den Wellen preisgegeben. Man kann das nicht aufhalten, man kann es nicht ändern. Man ist wie Jona, zack, über Bord geworfen worden. Nach uns die Sündflut, der ist jetzt untergetaucht, fertig. Er soll sehen, was da passiert. Dass Gott aber immer einen Ausweg hat, auch wenn man über Bord geschmissen wird. Damit rechnen die Leute nicht. Aber der Gott Jonas und der Gott Moses ist mein Gott. Er ist dein Gott. Er hat uns herausgerufen. Er hat uns erwählt, Verheißungen gegeben. Und wir werden diese Verheißungen aus Gnade erfüllt sehen. Ich wünsche, dass wir alle im Glauben gestärkt worden wären und dem Herrn noch mehr zutrauen von jetzt an, wie wir es bis dahin getan haben. Er ist unser Gott. Er tue, was ihm beliebt. Heilig und gerecht ist er in dem, was er tut. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Treuer Gott, wie ich in dem jüdischen Buch las, haben alle Beter, die aus dem Samen Abrahams sind, wenn sie vor dein Angesicht traten, in Erwähnung gebracht, was du seit den Tagen Abrahams getan. Sie haben in Erinnerung gerufen, dass du ihn erwählt, dass du mit ihm warst. Sie haben die großen Taten, die du unter deinem Volke getan hast, in ihren Gebeten vor dich gebracht. Haben es dir, o Gott, vor Augen geführt. Treuer Herr, wenn wir heute das Alte und das Neue Testament überschauen, dann sehen wir deine Fußspuren, deine Segenshände, dein Walten, dein Reden, dein Wirken, dein Erbarmen, deine Liebe, deine Fürsorge. Wir sehen alles. Treuer Gott im Himmel, nicht in einer Vorhaltung, aber als Erinnerung klammern wir uns daran und sagen, treuer Gott, du bist heute noch derselbe. Die Sache deines Volkes ist ja dir anbefohlen. Und so kommen wir vor dein heiliges Angesicht. Tue jetzt an uns, was du vor Zeiten getan hast an deinem Volk. Die Herausführung aus Ägypten, das Zurückbringen aus Babylon, die Bewahrung, die Erhaltung, die Fürsorge. Herr, vieles könnten wir aufzählen, treuer Meister. Auch im Neuen Testament hast du Großes und Herrliches getan. Hast dich als der Auferstandene deinen Jüngern 40 Tage und Nächte als lebendig erwiesen und mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen, hast ihnen Weisungen gegeben, durch den Heiligen Geist Aufträge erteilt. Halleluja, du bist derselbe.